Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Folge 29. Mein Name ist Silvana Strieder und damit herzlich willkommen bei ÖAZ im Ohr. Die neue Hormonfibel der Wiener Hormonambulanz ist da und damit praxisnahe, fundierte und vor allem aktuelle Rezepturen und Erkenntnisse zur individuellen Hormontherapie. ÖAZ-Chefredakteurin Dr. Irene Senn hat dazu einen der beiden Autoren, nämlich Universitätsprofessor Dr. Peter Frigo, ins Studio eingeladen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr. Ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit meinem Gast, denn heute geht es um ein Thema, das in der Apotheke täglich relevant ist, oft aber unterschätzt wird: magistrale Hormonrezepturen. Mein Gast ist heute Universitätsprofessor Dr. Peter Frigo. Er leitet seit über 20 Jahren die Hormonambulanz am AKH in Wien, einer der renommiertesten Einrichtungen für gynäkologische Endokrinologie im deutschsprachigen Raum. Herr Professor Frigo ist Gründungsmitglied der österreichischen Menopausegesellschaft und er führt eine Wahlarztordination am Hohen Markt in Wien. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Umwelthormonen und Mikroplastik und neuerdings auch mit alternativen Therapiemethoden. Gemeinsam mit dem Wiener Apotheker Dr. André Farku hat Professor Frigo die Hormonfibel verfasst. Ein Standardwerk für magistrale Hormonrezepturen, das nun in der zweiten, aktualisierten Auflage vorliegt. Das Besondere daran, es ist aus der Praxis für die Praxis entstanden und zeigt, wie Ärzte und Apotheker gemeinsam individuelle Therapielösungen für ihre Patientinnen entwickeln können. Herr Professor Frigo, herzlich willkommen in unserem Studio.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, über mein Fach und auch über die Hormonfibel sprechen zu dürfen.
Herr Professor Frigo, Hormone sind ja in sehr vielen Lebensphasen von Frauen zentral. Es fängt an bei Kinderwunsch, über Wechseljahre bis hin zu einem sehr häufigen Thema, dem Haarausfall. Das sind alles Bereiche, die auch in der Hormonfibel abgebildet werden. Zunächst aber an Sie die Frage, was fasziniert Sie persönlich an der gynäkologischen Endokrinologie? Wie sind Sie zu diesem Spezialgebiet gekommen?
Ja, ich bin schon sehr früh zu diesem Spezialgebiet gekommen, nämlich ich habe schon als Student im damaligen Institut von Professor Huber in der Minox gearbeitet und schon damals eben die Menopause und die menopausalen Beschwerden kennengelernt. Ich will Ihnen gar nicht sagen, in welchem Jahr das war, aber es ist schon einige Zeit her und habe also auch die ganze Entwicklung auf diesem Hormonsektor, wenn man so möchte, mitgetragen und beobachtet, aber auch mitgetragen. Das waren viele Up and Downs, also in den 90er Jahren, wo die Hormontherapie begonnen hat, sehr stark und wo es dann Anfang 2000 dann zum berühmten Hormonskandal durch die WHI-Studie gekommen ist, wo man also die Hormone, ich sage mal, kurz- bis mittelzeitig verteufelt hat und gesagt hat, um Gottes Willen, das wird mal kriegen alle Krebs. Und momentan erlebe ich also doch wieder eine vernünftige Renaissance der Hormontherapie, nämlich, dass man, wie es die Wiener Endokrinologische Schule immer gemacht hat, die Hormone monitiert durch eine Blutabnahme und vor allem auch individuell und auf den Fall bezogen dosiert.
Genau, und genau das wird auch in der Hormonfibel beschrieben, die am 7. November 2025 in der zweiten Auflage bei uns im österreichischen Apothekerverlag erschienen ist. Die erste Auflage ist bereits 2020 erschienen. Wie kam es überhaupt zu diesem Projekt?
Also die Hormonfibel ist sozusagen ein Kind von mir, mit dem ich auch schon lange schwanger war. Es war nämlich so, dass wir also in der Zeit vor der Digitalisierung in der Ambulanz relativ viele Stempel hatten mit diesen Magistralrezepten, die natürlich sich immer wieder gewandelt haben und ich schon immer vorhatte, zum einen diese Rezepte, die zum Teil über Generationen weitergegeben wurden, einmal zu sammeln. Und weil die wurden also so ein bisschen druidenhaft früher weitergegeben, die waren ja nicht direkt im Lehrbuch zu finden, sondern die waren halt irgendwo weitergegeben auf irgendwelchen Handzetteln. Und dementsprechend war das immer mein Wunsch, das in einem kleinen Buch oder auch Band zusammenzufassen, um auch für die Praxis dann immer griffbereit zu sein. Und ich habe dann im Dr. Faku einen Apotheker gefunden, dem dieses Thema eben auch sehr gefallen hat. Und wir haben dann, ich von der ärztlichen Seite und er von der Apothekenseite, uns wirklich im Teamarbeit diesen überlieferten bis auch neuen Rezepten gewidmet und sie aktualisiert. Wir haben eigentlich alle Rezepte selbst hergestellt, also alle Arznei aus diesen Rezepten und getestet. Und so kam es dann zur ersten und jetzt auch zur zweiten Auflage.
Es sind in der aktuellen Hormonfibel ganze 37 Rezepturen zusammengestellt, von klassischen Vaginalsuppositorien bis auch zu ausgefalleneren Kreationen, sage ich jetzt mal. Was sind aus Ihrer Sicht die drei ungewöhnlichsten Rezepturen, die darin zu finden sind?
Prinzipiell unterscheiden wir gerade in der Frauenheilkunde und speziell in der Endokrinologie zwischen wirklichen Beschwerden und Beschwerden, die vielleicht auch in die kosmetische Richtung gehen. Wobei man gerade die kosmetischen Sachen nicht unterschätzen darf, da zum Beispiel Haarausfall das Selbstbild der Frau sehr stark stören kann, bis hin zu schweren psychischen Einschränkungen und so weiter. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja früher fast ausgelacht worden von Kollegen, wie ich mich mit dem Thema Abnehmen beschäftigt habe oder mit dem Thema Haarausfall oder mit dem Thema vermehrte Körperbehaarung. Dass heutzutage etablierte Themen auch in der Schulmedizin sind, wo man also früher ein bisschen gelacht hat, weil wir hatten schon immer zum Beispiel unsere, und da bin ich schon beim ersten Beispiel, Haarwässer mit Hormonen, also zum Beispiel das klassische Haarwasser mit Östradiol für die menopausale Frau, die eben unter einem durch das Östrogen bedingten Haarverlust, aber auch Haarverdünnung leidet. Und das wurde ja früher belächelt. Und heutzutage, Gott sei Dank, hat man erkannt, dass das eben auch ein wichtiger Punkt, wie viele andere, für das Selbstbild, Selbstbewusstsein, Stellenwert, Psyche und so weiter der Frau darstellen, aber auch des Mannes. Ja, vielleicht an dieser Stelle, ich behandle als Hormonspezialist doch im einen oder anderen Fall den Partner mit der Frau. Ich bekomme ja schließlich, ich bin ja letzten Endes Frauenarzt und komme von der Frauenheilkunde. Die Endokrinologie hat ja viele Väter. Das eine sind eben die Frauenärzte, die über den Kinderwunsch Menopause, das zweite sind die Internisten, die mehr über den Diabetes zur Endokrinologie kommen und die Schilddrüse. Dann gibt es noch die Urologen, die eher schwächeln, wenn es um endokrinologische Themen geht. Und auch natürlich die Kinderärzte, die schon am Beginn des Lebens mit diesen endokrinologischen Themen befasst sind. Dementsprechend vermischt sich aber auch dieses Thema. Ein einfaches Beispiel ist auch in der Hormonfibel hier erwähnt. Das ist also ein Androstanolon-Gel, das ich mit gutem Erfolg bei der Gynäkomastie einsetze. Also der weiblichen Brust des Mannes, wenn man so will. Und hier haben ja die Männer das Problem, wenn ihnen Brüste wachsen, an welchen Arzt sie sich letzten Endes wenden sollen. Und da kommen eben einige auch zu mir mit diesem Thema. Die Frage, wer da zuständig ist, ist auch schwer zu beantworten. Dementsprechend habe ich dann mit diesem Androstanolol-Gel, das ich für 3 Wochen gebe, oft einen sehr guten Erfolg.
Ja. Sie haben gerade angesprochen, dass eben das Haarwasser eine klassische Anwendung ist bei Haarausfall. Es gibt ganze 6 verschiedene Rezepturen in der Hormonfibel. Wie unterscheiden sich die? Wann würde man welche anwenden?
Ja, also prinzipiell ist die Gebrauchsanleitung der Anwendung in der Hormonfibel selbst. Es gibt noch eine Unzahl anderer Möglichkeiten, aber es beginnt halt mit dem Östradiol-Haarwasser, wie ich schon erwähnt habe, beim klassischen Östrogendefizit. Und das setzt sich fort bis zum Haarwasser Nummer 6, wo mehr oder weniger sehr viele Inhaltsstoffe, nämlich nicht nur Östradiol, auch Progesteron, auch Minoxidil, Sie wissen, das ist ein berühmtes Haarwuchsmittel, aber auch Cortison als letztendlich Notbremse des Haarausfalls enthalten sind. Die Haarwässer haben tatsächlich eine gewisse wissenschaftliche Basis. Wir wissen, dass eben Minoxidil durchaus evidence-based den Haarausfall stoppen und sogar verbessern kann. Das Hormondefizit erklärt hier auch die Anwendung der weiblichen Geschlechtshormone. Und Cortison ist ja mehr oder weniger von den Dermatologen bereits schon lange in der Anwendung, auch gegen Haarausfall.
Also quasi je nach konkreter Indikation würde man dann entscheiden, welches Haarwasser man wählen. Ja. Weil ich vorher nach ungewöhnlichen Rezepturen gefragt habe, eine Rezeptur, die mir sehr ungewöhnlich erscheint, sind die Östradiol-Augentropfen. Die sind mir bisher noch nie so untergekommen. Welche Indikation steckt da dahinter?
Naja, für die gibt es eine klare Indikation, nämlich die Keratokonjunktivitis sicca, also die trockene Augensymptomatik, speziell in der Menopause. Man findet sie aber auch bei jüngeren Frauen unter Anwendung der Antibabypille, weil hier scheinbar das Ethinylestradiol keine ausreichende Wirkung auf das Auge im Sinne einer Befeuchtung hat. Und diese trockene Konjunktivitis kann eben wirklich unangenehm für die Frau sein. Und oft reicht eben nicht befeuchtende Maßnahmen, wie weiß ich, Hyaluron, sondern tatsächlich das Östradiol. Wir haben in einer sehr berühmten Studie im British Journal of Medicine auch feststellen können, dass die Anwendung der Östradiol-Augentropfen auch den Augendruck leicht verringert, was ab einem gewissen Alter durchaus ein Vorteil ist, weil ja auch mit dem Älterwerden der Augendruck oft gerne steigt und das ja an und für sich ungünstig fürs Auge ist. Und so kann man mit diesen Östradiol-Augentropfen eine doppelte sozusagen Wirkung erzielen. Insgesamt ist die Hormontherapie wiederum in zwei wesentliche Gruppen einzuteilen, nämlich die erste Gruppe meint die systemische Hormontherapie. Ich schlucke was, ich gebe etwas transdermal, das im gesamten Körper der Frau oder eben auch des Mannes wirkt. Davon grenzt sich die zweite Gruppe ab, nämlich die lokale Therapie. Ich muss also nicht, nur weil ich jetzt Haarausfall habe, der vielleicht östrogenbedingt ist oder gleich eine systemische Hormontherapie machen. Ich kann eben, um meinen gesamten Körper nicht unbedingt mit Östradiol zu belasten, durchaus eine Lokaltherapie machen. Oder ich kann, wenn es mir zum Beispiel mich sehr stört, ich einen schnellen Therapieerfolg will, durchaus natürlich auch beides machen. Eine systemische Therapie und eine Lokaltherapie. Das wird aber eher selten angewendet, denn zumeist wird eben durch die systemische Therapie auf eine Lokaltherapie verzichtet.
Ja. Neu in der zweiten Auflage der Hormonfibel sind auch ausführliche Fallbeispiele, die Sie ergänzt haben. Lassen Sie uns gemeinsam ein konkretes Beispiel durchgehen. Sie beschreiben eine 53-jährige Patientin, postmenopausal mit Haarausfall, trockenen Augen und Schlafstörungen, also eigentlich ein ganz klassisches klimakterisches Syndrom. Was ist hier das Besondere, dass Sie diesen Fall als Beispiel ausgewählt haben?
Ja, also an und für sich ist es ein Beispiel einer individuellen Therapie. Warum? Also ich habe hier mehrere Symptome, die eigentlich mehr auf einem Progesterondefizit und nur zum Teil auf einem Östrogendefizit beruhen. Ich habe also hier Schlafstörungen, Veränderungen der Psyche, die ich eher dem Progesterondefizit zuordne. Die trockenen Augen und den Haarausfall sind zwar auch klassische Östrogendefizitsymptome, allerdings der Klassiker fehlt hier, nämlich die berühmten Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Ja, und dann muss man noch sagen, nimmt die Patientin Tritico und Cipralex zur Behandlung ihrer depressiv bis aggressiven Stimmung. Nun, als Progesterontherapie werden hier Progesteron-Vaginalsuppositoren 100 Milligramm täglich abends zur Verbesserung des psychischen Zustandes empfohlen, aber auch der Verbesserung des Schlafes. Zum anderen dann eben die trockenen Augen, die ich mit diesen heute schon erwähnten Östradiol-Augentropfen behandle. Dann eine Haarmaske und ein Haarwasser. Die Haarmaske ebenfalls mit Östradiol zur wöchentlichen Anwendung, das Haarwasser zur täglichen Anwendung. Und optional eventuell noch Melatonin 3 Milligramm, kann man aber auch kombinieren mit Progesteron Und man kann, bei diesem Fallbeispiel sieht man auch einen Abfall der männlichen Hormone, würde ich noch DHA 25 Milligramm einmal morgens empfehlen, da die männlichen Hormone auch durchaus die Stimmung verbessern können. Idealerweise schafft man dadurch vielleicht den Verbrauch an Triticon Cipralex zu verringern.
Ja, das zeigt sehr schön, wie die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker quasi einen absoluten Mehrwert schaffen kann, auch für die Patientin. Ja.
Weil ich muss hier ergänzen, dass es eben alle diese vorgeschlagenen Rezepturen gibt es nicht als fertiges Präparat. Also die Haarmaske haben wir schon besprochen, die Progesteronsäpfchen gibt es nur magistraliter, die Augentropfen gibt es nur magistraliter und sogar das Melatonin mit 3 Milligramm. Es gibt so ein 2 Milligramm Fertigprodukt, aber 3 Milligramm gibt es also auch meines Wissens nicht als fertiges Pharmakon, sondern muss auch eben vom Apotheker zusammengestellt werden.
Ja. Ja, also diese individuelle Therapie ist sicher ein absoluter Mehrwert, den die magistrale Rezeptur bieten kann. Gibt es weitere Vorteile?
Ja, also die magistrale Rezeptur hat also als Hauptvorteil natürlich die individuelle Verschreibung. Ich kann also hier dosieren. Ich kann also zum Beispiel nicht nur 1 Milligramm und 0,5 Milligramm Östradiol rezeptieren. Ich kann, wenn ich jetzt mir Östradiol-Tropfen machen lasse, da ist dann ein Tropfen mehr oder weniger 0,1 Milligramm, kann ich also auch 0,3 Milligramm verschreiben, kann es also viel genauer dosieren. Das zweite und wesentliche Merkmal in der heutigen Zeit, wirklich erwähnenswert, ist der Beipacktext. Ich muss also, wenn ich ein Magistraliter-Rezept verordne, prinzipiell darüber aufklären, dass es eben eine individuelle Therapie ist, aber sonst eigentlich nur über die Nebenwirkungen, die wesentlichen Nebenwirkungen. Umgekehrt ist es eben, wenn Sie Beipacktexte kennen, von Aspirin bis Estrogel, eine Katastrophe, wenn es um die Compliance der Patienten geht, denn liest man die Nebenwirkungen, mögliche Nebenwirkungen, die sich über viele Seiten, zum Beispiel beim Estrogel, ergeben, dann sage ich meinen Patienten immer, das ist ungefähr so, wenn sie einen Flug von Wien nach Paris buchen und unterschreiben müssen, dass sie abstürzen können, TBC vom Nachbarn, Sitznachbarn bekommen können, ihr Gepäck nie ankommt, sie selbst entführt werden können und so weiter. Also und vom Essen kann ich dann schlecht werden, also alles Mögliche. Also wenn man das alles wirklich reinschreibt, da würde kein Mensch mehr fliegen. Ja? Und so ähnlich sind diese Beipacktexte. Die EU hat sich diesem Problem schon angenommen. Es gibt also die sogenannte PILS-Studie, die leider Gottes ein bisschen steckt. In Großbritannien, das ja nicht mehr EU ist, aber hat damals damit begonnen, war es so, dass hier die Beipacktexte eine Spur vereinfacht wurden, also nicht nur wegen der vielen Nebenwirkungen, sondern auch für den Kunden bzw. Patienten, dass der das also auch versteht. Also das ist wirklich ein Vorteil, ja, denn es gibt sehr viele Patientinnen, die prinzipiell den Hormonen zumindest nur mit Vorbehalten entgegenkommen und also nur unter Vorbehalt eine Hormontherapie machen, und wenn die natürlich dann noch so einen Beipacktext sehen, dann ist die Compliance, die berühmte, wahrscheinlich gegen Null gehend. Und hier können die Magistralrezepte schon auch einen Vorteil bieten.
Ja, eben, es bestehen sehr oft auch viele Vorbehalte, wie Sie gerade erwähnt haben. Ein Thema, mit dem Apotheker und Apothekerinnen auch immer wieder konfrontiert werden, sind die sogenannten bioidenten Hormone. Wie ist Ihre Stellung da dazu?
Nein, also prinzipiell ist das Wort bioident einmal ein sehr freundliches, positives Wort. Dementsprechend gefällt es mir eigentlich primär. Hinterfragt man es natürlich, dann tut man sich ein bisschen schwer. Was ist das eigentlich? Biologisch, bio. Ja, also ich glaube, die Vorstellung ist hier mehr, als es der Wahrheit entspricht. Aber prinzipiell ist das Wort bio etwas, was ich zusammenfassen kann als vielleicht pflanzlich, vielleicht auch ein Fairtrade-Produkt, vielleicht auch ein nachhaltiges, umweltverträgliches Produkt. Und das Wort ident ist halt mehr oder weniger bei dieser Anwendung eher gedacht, ident im Sinne von ident natürlich und nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel an Ethinylöstradiol denke, als künstliches Östradiol, das würde ich also nicht als bioident werten, und das Östradiol als solches als eher bioident. Und nicht zuletzt dann auch noch die Anwendung. Ein bioidentes Hormon wird meistens weniger sozusagen oral verabreicht, sondern hier zum Beispiel das Estrogel als klassisches bioidentes Östrogen transdermal. Und umgekehrt, nachdem es mich sehr viel Lebenszeit gekostet hat, die Hormone zu erklären im Sinne, dass sie nicht giftig sind, dass sie natürlich sind, dass jede Frau Hormone in ihrem Körper hat und wie die schon eben erwähnte WHI-Studie mich also wirklich, wie ich schon gesagt habe, viel Lebenszeit gekostet hat und viele Nerven, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man so einen positiven Trend setzt und das Wort bioident durchaus verwendet.
Woher kommt Ihrer Meinung nach dieser Boom zu den Biohormonen?
Naja, also das Wort Bio pumpt ja sowieso. Also ich glaube, das ist schon ein Trend Richtung eben, ich möchte meinen Körper nicht unnötig mit künstlichen Sachen belasten. Ich kriege eh schon genug durch die Umwelt mit. Das kommt sicherlich auch durch die Aufklärung der Patienten. Es ist vielleicht auch ein bisschen en vogue. Und es macht auch durchaus Sinn, auch als Arzt sich mit den bioidenten Hormonen zu beschäftigen. Bioident-Hormone werden auch hier Low-Dose angewendet. Also es ist schon, dieser Begriff impliziert wirklich sehr viele positive Sachen.
Ja. Sie arbeiten ja, wie wir schon gesprochen haben, seit vielen Jahren sehr eng mit dem Apotheker Herrn Dr. André Farko zusammen. Was wünschen Sie sich generell in der Zusammenarbeit mit Apothekerinnen und Apothekern?
Ja, also ich sehe prinzipiell die Zusammenarbeit von Arzt und Apothekern sehr positiv. Natürlich im speziellen Fall der Magistral der Rezepturen macht es schon Sinn, als Arzt mit dem Apotheker einen Kontakt zu haben. Es gibt ja auch bei den Magistral der Rezepten durchaus wirtschaftliche Aspekte. Also wenn Sie also ganz selten einmal ein Testosteron-Creme machen, Sie müssen aber Testosteron einkaufen, nicht die ganzen Rohstoffe zukaufen und dann wird es sozusagen nur einmal verordnet, dann ist es natürlich für den Apotheker wirtschaftlich auch nicht gerade umwerfend, sodass man also hier vielleicht allein durch die Kommunikation Arzt-Apotheker schon sich Vorteile in diesem Bereich schafft, aber natürlich auch, worum es geht. Ich kann mich erinnern, es gibt natürlich auch oft Missverständnisse bei magistralen Rezepten. Kann es Missverständnisse geben, zum Beispiel, dass so eben andere Substanzen verwendet werden als geplant, wenn das nicht ausgeschrieben, sondern nur abgekürzt wird. Also dadurch ist es schon sehr wichtig, dass, glaube ich, Arzt und Apotheker das eine oder andere Mal kommunizieren.
Und man im Falle auch Rücksprache hält, wenn es Unklarheiten
oder Rücksprache hält,
gibt.
Ja. Ich kann mich in einen Fall aus Salzburg, da hatte ich eben dieses DHEA 25 Milligramm verschrieben und die Patientin ruft mich an und sagt, Herrn, jedes Mal, wenn ich das nehme, kriege ich einen roten Kopf und einen hohen Blutdruck. Sage ich, naja, das habe ich aber auch noch nicht gehört, dass das so stark wirkt. Und wir sind dann draufgekommen, dass es das nicht Dihydroepiandrosteron war, sondern Dihydroergotamin. Und das ist natürlich, das hätte auch ins Auge gehen können, nicht? Also, wobei, wie gesagt, das ist halt diese Abkürzerei heutzutage durchaus nicht ganz ungefährlich, weil es eben in einem anderen Zusammenhang oft was anderes bedeutet. Und das passiert Gott sei Dank sehr selten.
Pimplich ausgegangen, ja.
Aber man sieht, dass hier die Kommunikation und worum es geht und auch das Wissen um diese magistralen Rezepte, weil die Hydroergotamin magistralen Rezepte gibt es ja so wahrscheinlich nicht. Das gibt schon fertig und wird, glaube ich, kaum mehr verwendet. Also ja, das wäre eben so ein Beispiel, was auch Schwierigkeiten geben kann.
Ja. Was in der Hormonfibel auch immer wieder betont wird, ist, dass das Monitoring der Therapie sehr relevant ist und dass die transdermale Resorption eben sehr unterschiedlich ist und dass deshalb auch kontrolliert werden muss. Wie funktioniert das in der Praxis bei Ihnen?
Naja, schauen Sie, wenn Sie Insulin spritzen, dann ist für Sie klar, dass ich den Zucker messe. Und bei den Hormonen ist es ja auch nicht anders. Ich gebe Östrogen oder Schilddrüsenhormon, dann will ich schon wissen, wie der Wirkspiegel von dem Medikament ist. Das kann man 3 Wochen nach Beginn bis 3 Monate nach Beginn der Therapie machen, je nachdem, ob es auch Probleme gibt oder ob eher alles funktioniert. Und das ist Monitieren, dass man vor Beginn und vielleicht 3 Wochen bis 3 Monate nach Beginn der Therapie einen Hormonspiegel macht, das ist halt Wiener Schule. Ich sage das deswegen, weil gerade diese schon heute oft erwähnte WHI-Studie betrifft den angloamerikanischen Bereich, England oder in Amerika, gab es ja die Hormontherapie ohne jeden Hormonspiegel. Da hat also mehr oder weniger der Kollege oder auch bei Wallungen immer ein Medikament gegeben, immer dasselbe, das es ja bei uns in Europa schon lange nicht mehr gibt. Und ein konjugiertes Östrogen eben und hat dann nie einen Hormonspiegel bestimmt, weil das kostet natürlich auch alles was. Und das ist ja auch verständlich, man will ja Kosten sparen, vor allem wenn man selber zahlen muss. Und wurde nie bestimmt. Und die Wiener Schule hat das immer gemacht. Das hat natürlich nicht einen Vorteil für die Patienten, weil da kann ich es ja wirklich schön individuell überprüfen, dass ich einen gewissen Wirkspiegel erreiche, wie es oft transdermal nicht gelingt. Oder umgekehrt gibt es auch Patienten, die sehr stark resorbieren durch die Haut und die einen sehr hohen Spiegel haben. Also hier ist die Schwankungsbreite beim transdermalen größer, als man glaubt. Und dementsprechend kann ich dann das kontrollieren, habe mich dann auch forensisch einen Vorteil, weil wenn ich zum Beispiel supraphysiologisch bin, ich habe also, was ich, 300-400 Östradiolspiegel, dann, und die Patientin hat dann, nehmen wir an, eine Thrombose, dann habe ich natürlich eher Probleme, als wenn ich sage, ich habe eigentlich einen physiologischen Östrogenspiegel, den sie immer gehabt hat, und die Thrombose kann also durchaus durch etwas anderes auch verursacht worden sein.
Ja, das heißt, Sie machen das standardmäßig bei Ihren Patienten?
Ja, das ist, macht man standardmäßig, ja.
Ja. Und gibt es für Apothekerinnen und Apotheker, gibt es typische Zeichen, die für Sie ein Hinweis wären, dass man darauf hinweisen sollte, dass sich die Patienten monitorieren lassen sollen, also wenn das nicht angeraten ist vom Arzt vorab?
Ja, also ich glaube, man sollte prinzipiell bei hormonellen Fragen stellen, also was weiß ich, Menopause, vielleicht auch einfach nur Störungen der Menstruation, Tempoanomalien eben, was sehr häufig auch ist, Gewichtszunahme ist ein großes Thema. Aber auch bei Haarausfall durchaus eben seinen Hormonstatus und aber einen allgemeinen Laborbefund machen. Denn es ist schon wichtig, dass neben den Hormonwerten auch die Leberfunktion und die Nierenfunktion in Ordnung ist, bevor man eben eine Therapie beginnt.
Wir haben jetzt sehr viel über magistrale Rezepturen gesprochen. Gibt es auch Grenzen für magistrale Rezepturen oder gibt es Situationen, wo Sie sagen, hier muss definitiv ein Fertigarzneimittel eingesetzt werden oder ist die bessere Wahl?
Ja, es gibt da viele Punkte dazu zu sagen. Der erste Punkt ist einmal, nicht alle Magistralrezepte werden von den Kassen ersetzt und es gibt durchaus oft fertige Präparate, die von den Kassen bezahlt werden. Das ist aber gar nicht so häufig, aber es gibt es, weil das zweite Punkt, die Grenzen sind halt schwierig zu setzen, weil man natürlich auch lebenslanger Haarwasser nehmen kann. Aber es ist ein Fluss. Die Magistrate sind im Fluss, weil oft viele Zusätze, jetzt bin ich nicht der Apotheker, das könnte der Dr. Farkas sicher dreimal besser beantworten. Es gibt also einfach so Zusatzstoffe, die über die Zeit verloren gehen und durch andere ersetzt werden. Aber an dieser Stelle ist noch etwas Spannendes mir gerade eingefallen, nämlich auch die Möglichkeit, die Galenik auch zu bestimmen. Sie wissen ja, dass, ist allgemein bekannt, dass eben zum Beispiel die Laktose sehr häufig vorkommt, nicht? Das ist also eines der klassischen Substanzen, die in jedem Arzneimittel vorkommen. Jetzt habe ich aber Laktoseallergie, Laktoseintoleranz und kann dann, was ich, mit Zellulose arbeiten, mit mikronisierter, und kann dadurch also auch auf diese individuelle Allergie eingehen. Ich habe zwar nie geglaubt, dass wenn also zum Beispiel eine Pille, auch die natürlich auch Laktose enthält, dass das ein laktoseintoleranter Mensch tatsächlich merkt, aber laut Berichten, nämlich persönlichen Berichten, erklären mir Patientinnen, dass sie das tatsächlich merken und dass ihnen zum Teil schlecht wird, zum Teil Durchfall bekommen von dieser relativ kleinen Dosis an Laktose. Also das ist zum Beispiel auch ein Vorteil, der mir sehr gefällt, dass ich das verändern kann und dass es tatsächlich in Österreich, aber auch im ganzen deutschsprachigen Raum, sehr wenige Präparate gibt, die laktosefrei sind. Gerade wenn es um Tabletten oder Pillen oder Kapseln geht.
Haben Sie abschließend noch einen Wunsch oder eine Message, die Sie den österreichischen Apothekerinnen und Apothekern mitgeben wollen?
Ja, also ich freue mich über die positive und gute Zusammenarbeit. Arzt, Apotheker, ich glaube, ist nach wie vor sehr gut in Österreich und man sollte hier wirklich die Kommunikation pflegen.
Vielen Dank für diese schönen Schlussworte und vielen Dank, Herr Professor Frigo, für diesen spannenden Einblick in die Welt der magistralen Hormonrezeptur.
Danke für die Einladung.
Das war Folge 29 von ÖAZ im Ohr zu Hormonfibel mit Universitätsprofessor Dr. Peter Frigo. Das Gespräch führte ÖAZ-Chefredakteurin Dr. Irene Senn. In der ÖAZ 25 finden Sie ergänzend zum heutigen Thema einen Beitrag zur Blasengesundheit bei Frauen. Denn hormonelle Veränderungen und zunehmendes Alter sind die Hauptursachen für urologische Beschwerden bei Frauen. Unser Autor Magister Christopher Wachsenegger beleuchtet darin im Detail, wie urologische Erkrankungen die Lebensqualität beeinflussen und welche Therapien bei Inkontinenz- und Entleerungsstörungen hilfreich sind. Unsere Titelgeschichte von Inhalation bis Innovation widmet sich diesmal den Atemwegserkrankungen und bietet eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Fachvorträge vom APO-Kongress in Salzburg und Wien. Unter anderem zu Asthma, COPD, Impfprävention und Inhalationstechniken. Ausführliche Kongressberichte zu den einzelnen Vorträgen finden Sie auf oeaz.at. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie auch einige dieser Beiträge bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von ÖAZ im Ohr. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.